SWR 1 Arbeitsplatz mit Katja Jansen.
Schön, dass Sie dabei sind. Was haben Klamotten und der Joghurt im Kühlschrank gemeinsam? Ihre Zeit ist irgendwann abgelaufen. Klar, im Frühling will keiner Winterjacken kaufen. Für den Handel ein Riesenproblem, denn das Zeug hängt ja nun mal in den Geschäften. Und der Wert der Kleidung, der sinkt, wenn die Saison durch ist. Wir schauen gleich darauf, wie ein Ahlener Modeladen versucht, trotzdem bestmöglich durch die Lockdown-Zeit zu kommen. Außerdem sprechen wir mit unserem Arbeitsrechtler über die neue Homeoffice-Verordnung und was sie für Arbeitgeber und Arbeitnehmer bedeutet. Und wir schauen nach Kleinwinternheim, wo ein Medizintechnikunternehmen als einer der wenigen deutschen Hersteller FFP2-Masken produziert. Und das, obwohl sie vor Corona noch etwas ganz anderes gemacht haben. Kiloweise Winterklamotten liegen und hängen aktuell in den Modegeschäften. Nur kaufen kann sie keiner. Oder wenn, dann nur auf Umwegen. Und langsam wird's eng, denn die Frühjahrskollektionen kommen raus. Doch den Händlern fehlt wegen des erneuten Lockdowns in vielen Fällen der Platz und das Geld. Auch das Modegeschäft Funk in Ahlen leidet unter den Folgen des Lockdowns und hofft auf die versprochenen Änderungen bei den Überbrückungshilfen, wie Geli Hensoldt berichtet.
Wir sind weiterhin für Sie da. Steht auf dem großen Plakat im Schaufenster des Modehauses mitten in der Innenstadt von Ahlen. Die Tür von Modefunk ist zwar geschlossen, aber 3 Mitarbeiterinnen sind trotzdem jeden Tag im Einsatz und beraten die Kundinnen und Kunden telefonisch, per Chat oder Videocall.
Modefunk, hallo, Bianca hier. Wie darf hallo. Ich weiterhelfen?
Und zwar habe ich im Eingangsbereich gesehen, dass sie Home-Anzüge von Opus haben. Das würde mich interessieren.
Mit dem Handy in der Hand geht Verkäuferin Bianca durch den Laden und zeigt, was an den Ständern hängt. Später kann die Kundin die Ware dann im Modehaus abholen. Viele bestellen mittlerweile auch direkt im Internet. Über den hauseigenen Online-Shop oder eine der großen Modeplattformen, erklärt der Chef Tobias Funk.
Das ist einfach für uns die Zukunft, ganz klar, dass wir einen zusätzlichen Kanal über die Online-Plattformen haben. Wenn man den reinen Online-Umsatz nimmt, dann sind wir in einem Jahr von 0 auf 15-20% Online-Anteil gekommen.
Vor allem das Geschäft mit Modeplattformen wie Zalando läuft gut, sagt Funk und deutet auf einen Stapel mit aktuellen Bestellungen aus ganz Deutschland. Bis zu 200 solcher Aufträge bearbeiten die Mitarbeiterinnen am Tag. Dazu kommen die Click- und Collect-Bestellungen, bei denen die Kunden die Ware im Laden abholen können. So wie heute Christel Stockhammer.
Ja, ich wollte schon länger mal wieder eine Hose kaufen und da habe ich die im Schaufenster gesehen und habe gedacht, warum nicht das Angebot nutzen.
Den Umsatzverlust kann das alles nicht ausgleichen. Im Vergleich zu 2019 hat das Unternehmen 2020 2 Millionen Euro Umsatz verloren. Tobias Funk setzt auf die Überbrückungshilfen 3 und darauf, dass er dann auch einen finanziellen Ausgleich für nicht verkaufte Saisonware bekommt. Denn trotz Online-Verkauf hängen noch etliche Wintersachen auf den Ständern.
Im Handel der größte Batzen ist das Thema Ware. Und die Ware ist bestellt, die kommt. Viele, die keine Online-Komponente haben, haben die Läger tatsächlich noch so voll, dass sie gar keinen Platz haben und eben kein Geld auf dem Konto. Das ist so ein bisschen die große Herausforderung.
Sollte er keine finanziellen Hilfen bekommen, sagt Funk, werde es irgendwann auch für ein finanziell solides Unternehmen wie seines schwer.
Wir wollen ja auch keine Leute entlassen. Das wäre immer so ein bisschen das Einfachste, hier sich gesund zu schrumpfen. Aber das wollen wir ja nicht, sondern wir wollen ja Arbeitsplätze erhalten.
Und Funk und sein Team bleiben optimistisch. Sie räumen auch deshalb gerade die Frühjahrsmode in die Regale. Mitte Februar wollen sie die nicht mehr nur online oder telefonisch präsentieren, sondern auch wieder live und vor Ort im Modehaus.
Ja, und der Branchenverband BTE Textil schätzt übrigens, dass in ganz Deutschland seit Anfang Dezember rund 300 Millionen Kleidungsstücke in den Geschäften liegen geblieben sind. Bis Ende Januar rechnet der Verband mit ungefähr 10 Milliarden Euro Umsatzminus in der Branche. So viele Menschen wie möglich sollen von zu Hause arbeiten. Das ist das erklärte Ziel von Bund und Ländern zur weiteren Eindämmung der Corona-Pandemie. In der kommenden Woche tritt die SARS-CoV-2-Arbeitsschutzverordnung in Kraft, die genau das bewirken soll. Aber kann sie das auch? Darüber sprechen wir mit unserem SWR1-Arbeitsplatz-Arbeitsrechtler Michael Felser. Darf mein Chef mich zukünftig noch ins Büro zwingen, obwohl ich lieber zu Hause arbeiten würde?
Grundsätzlich gilt natürlich, dass der Arbeitnehmer nicht selber entscheiden darf, was richtig ist. Das bleibt so, wenn der Arbeitgeber erstmal sagt, das geht nicht, es gibt zwingende Gründe, dann muss man dem erstmal Folge leisten. Man ist jetzt als Arbeitnehmer nicht schutzlos. Man kann in größeren Unternehmen oder in mittleren Unternehmen, wo es Betriebsräte gibt oder in Verwaltung, wo es Personalräte gibt, kann man sich an die Arbeitnehmervertreter wenden. Und wenn es keinen Betriebsrat oder Personalrat gibt, kann der Arbeitnehmer sich, wenn das intern nicht funktioniert hat, die Diskussion, kann er sich auch an die Arbeitsschutzbehörden wenden, die dann das überprüfen. Und der Arbeitnehmer darf deswegen nicht, so steht es ausdrücklich im Gesetz, benachteiligt werden.
Sie haben eben schon gesagt, zwingende Gründe muss der Arbeitgeber haben, damit er mich ins Büro bestellen darf. Was wären denn solche zwingenden Gründe?
Zum Beispiel die Postbearbeitung. Da kann man natürlich sagen, wenn morgens die Post kommt, die kann jetzt nicht nach Hause umgeleitet werden. Ja? Wenn jemand zum Beispiel Material ausgeben muss, das sind ja keine Arbeiten, die dann liegen bleiben können. Ja? Dann IT-Tätigkeiten, wobei man da sagen muss, viele IT-Tätigkeiten können natürlich remote erledigt werden. Aber wenn natürlich der Drucker ausgetauscht werden muss im Büro, dann muss da auch jemand vor Ort sein. Ne? Aber man muss wirklich jedes Mal darüber nachdenken, ist es zwingend, dass diese Tätigkeit dauerhaft oder generell im Büro, also es reicht nicht aus, wenn man sagt, naja, wir kriegen einmal die Woche Post und dafür muss jemand von Montag bis Freitag da sein. Also da muss man auch mal überlegen, ob es nicht ausreicht, wenn man jeden zweiten Tag die Post kontrolliert oder bei der IT-Abteilung, ob die, weil einmal im Monat ein Drucker ausgetauscht werden muss oder ein Toner, dafür der IT-Mensch die ganze Zeit praktisch Rufbereitschaft im Büro haben muss oder ob der das nicht auch von zu Hause erledigen kann.
Wenn mein Chef mich jetzt trotzdem dazu nötigt, zwingt, ins Büro zu kommen, obwohl es andere Möglichkeiten gäbe, hat denn das dann für ihn Konsequenzen? Also was droht Arbeitgebern, die trotz allem auf Präsenz bestehen?
Der Bundesarbeitsminister hat ja in die Verordnung auch Bußgelder reinschreiben lassen. Das heißt, es können Bußgelder bis zu 30.000 Euro verhängt werden. Wir alle haben gelesen, dass in Frankreich und ich glaube in Belgien war es Strafen. Ich glaube in Frankreich waren es 48.000 Euro verhängt worden sind, weil ein Arbeitgeber Homeoffice nicht ermöglicht hat. Ja, das wird hier in dem Umfang nicht passieren. Also niemand muss jetzt 48.000 Euro zahlen, aber man muss damit rechnen, dass man Bußgelder zahlen muss, wenn man tatsächlich unberechtigt Homeoffice verweigert.
Wie ist es denn andersrum? Also kann ich als Arbeitnehmer eigentlich gezwungen werden, dass ich von zu Hause arbeite, auch wenn ich eigentlich sage, ich kriege da irgendwie zwischen zwei Kita-Kindern und meinem Mann, der auch skypen muss, überhaupt keinen Kopf an meiner Arbeit?
Natürlich ist Homeoffice keine Pflicht für Arbeitnehmer. Das heißt, ein Arbeitnehmer kann nicht zum Homeoffice gezwungen werden. Das ist lediglich als Appell zu verstehen, für Arbeitnehmer auch selber zu gucken, ob es nicht irgendwie doch geht mit dem Homeoffice, damit die Infektionszahlen weiter runtergesenkt werden können. Für viele Arbeitnehmer geht das ja auch gar nicht. Also warum kann man Arbeitnehmer nicht dazu zwingen, wenn man den Arbeitgeber dazu zwingen kann? Das fragen sich ja dann viele Arbeitgeber wahrscheinlich. Der Grund ist, dass viele Mitarbeiter zu Hause erstens mal gar nicht die Arbeitsplatzsituation haben. Also am Arbeitsplatz kann man ungestört arbeiten. Man hat keine Kinder, man hat keine Haustiere oder vielleicht Lärm in der Umgebung. Man hat einen richtig eingerichteten Arbeitsplatz. Also viele Arbeitnehmer haben ja auch in der ersten Welle zwischen Küche und Wohnzimmer gearbeitet. Das darf natürlich keine Regelsituation werden, die über eine längere Zeit aufrechterhalten wird. Und dann gibt es natürlich auch Datenschutzbedenken. Man kann eben nicht alles mit nach Hause nehmen. Also wenn der Ehemann zuhört, wie die Anwältin mit Mandanten spricht oder mit Gegnern, das sind alles, fällt unter das Berufsgeheimnis, aber es gibt eben auch in vielen normalen Berufen Kundendaten, personenbezogene Daten, die diskret behandelt werden müssen. Und wenn das zu Hause nicht geht, dann ist dieser Arbeitsplatz jedenfalls unter den Umständen auch nicht geeignet für Homeoffice. Das heißt, Arbeitnehmer haben auch oft gute Gründe, das zu verweigern.
Sagt Michael Felser, unser Arbeitsplatz-Arbeitsrechtler. Homeoffice ist für US-Präsidenten ja tatsächlich schon sowas wie eine lang gelebte Tradition im Weißen Haus. Da lassen sich Arbeit und Zuhause wohl kaum voneinander trennen. Und Neu-US-Präsident Joe Biden hat sich auch mal direkt voll in die Arbeit gestürzt. Zurück ins Pariser Klimaschutzabkommen, zurück an den WHO-Tisch. Aber vielleicht hat er ja zwischendurch doch mal die ein oder andere ruhige Minute, um sein neues Zuhause zu genießen und auch um die Willkommenspost zu lesen. Da schreibt ihm zum Beispiel unser Autor Christoph Azzone den Brief der Woche.
Lieber Joe Biden, ich schreibe Ihnen einen Brief, damit Sie sich freuen. So viel Post auf einmal, nicht, dass Sie durcheinander kommen. Von mir einen Begrüßungsbrief, von Ihrem Amtsvorgänger Trump einen Abschiedsbrief. Wohlwollend sei dieser Brief gewesen, haben Sie gesagt, Mr. President, wie es wohl klingt, wenn Trump Ihnen mal nicht an den Karren bzw. Rollator fährt. Lieber Joe, im Kühlschrank ist angebrochene Milch, dürfte noch frisch sein, zur Sicherheit noch mal dran riechen. Und im Regal der würfelste Zucker ever. Aber Obacht, die Toilette im Oval Office ist ein bisschen schwach. Man muss dreimal abziehen, damit sie richtig spült. Ich habe natürlich Ihre Vereidigung am Fernseher verfolgt, Mr. President. Und ich muss sagen, Respekt. Pathos könnt ihr. Als Lady Gaga die Hymne sang, hat mich das doch tatsächlich bewegt, obwohl ich sonst recht pathosresistent bin. Nach 4 Jahren endlich mal wieder Gänsehaut vor Rührung und nicht vor Grauen. Und dann Ihre Rede, lieber Joe Biden. Am meisten Eindruck hat auf mich gemacht die Rede eines US-Präsidenten, bei der ich nicht jedes einzelne Wort verstehe. Richtig erfrischend war das, so ungewohnt präsidial. Aber gegen Ihren Vorgänger wirken rückblickend ja sogar Ronald Reagan und George W. Bush seriös. Heutzutage reicht es eben schon, nicht Donald Trump zu sein. Jedenfalls für den Anfang. Aber, Mr. President, Ihr Weg ist noch weit, um aus den Geteilten wieder die Vereinigten Staaten von Amerika zu machen. Viel Glück dabei. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Fan. Moment, wo ist mein Edding? Ich will schließlich unterschreiben, wie Donald Trump. Ah, da ist er ja. Ihr Fan. Christoph Azzone.
SWR 1 Arbeitsplatz. Frag den Karrierecoach.
Das ist Martin Werle und die heutige Frage hat uns Judith aus Crailsheim gemeldet. Ich möchte nach der Elternzeit gerne in meine alte Firma zurückkehren, aber nur mit 30%. Mein Arbeitgeber kann mir keine entsprechende Stelle anbieten. Das Gespräch mit ihm verlief schwierig und ergebnislos. Was kann ich tun?
Es gibt 2 Strategien. Strategie Nummer 1, Sie fragen Ihren alten Arbeitgeber, wie viel Prozent er denn mindestens haben möchte. Vielleicht sagt er 50. Dann könnten Sie mal auf 50 anfangen, einen guten Job machen. Und wenn Sie den Fuß wieder in der Tür haben, ist es viel leichter, ein Verhandlungsgespräch zu führen und das auf die 30 runter zu verhandeln. Strategie Nummer 2, und das ist dann die einzige Alternative. Sie schauen sich halt um am Markt und gucken, wo Sie eine 30%-Stelle bekommen können. Das ist allerdings schwierig, weil die werden kaum ausgeschrieben. Da würde ich Ihnen empfehlen, persönliche Kontakte zu nutzen. Also wenn Sie jemanden kennen, der in einer Firma arbeitet, die für Sie interessant ist, dann würde ich über diese Person mal vorfühlen lassen, ob es nicht eine 30%-Stelle geben könnte. Und durch Vitamin B gelingt es am ehesten, gerade wenn Sie betonen, dass Sie effektiv arbeiten und dass Sie halt auch in 30% der Arbeitszeit mit 100% Ihrer Kraft arbeiten.
Unsere Experten beantworten auch Ihre Fragen zu Job, Karriere und Arbeitsrecht. Schicken Sie uns Ihre Fragen an arbeitsplatz@swr1.de.
FFP2-Masken. Nach denen suchen gerade viele von uns in Drogeriemärkten, Apotheken oder auch im Netz, denn mit der verschärften Maskenpflicht steigt der Bedarf. Der Großteil der Masken wird im Ausland produziert, es gibt aber auch einige deutsche Hersteller. IMS Tech in Kleinwinternheim bei Mainz zum Beispiel. Das Medizintechnikunternehmen hat nämlich vor fast einem Jahr alles auf eine Karte gesetzt und angefangen, Masken zu fertigen. Wolfgang Brauer hat sich das vor Ort angeschaut.
Im Sekundentakt fallen weiße FFP2-Schutzmasken, eingeschweißt in Klarsichtfolie, aus den Maschinen. Vollautomatisch und qualitätsgeprüft. Von einem Podest aus überblickt Geschäftsführer Edgar Mehringer Kunz die 4 Produktionslinien, wo die mehrschichtigen Masken gefertigt werden.
Im Prinzip ist das eine Gitterstruktur aus Kunststofffasern, die elektrostatisch aufgeladen sind und die dann die Partikelchen oder Aerosole oder was da eben durchfliegt, festhalten. Und dann hat man noch eine Innenlage, die eben hautverträglich ist und das Ohrenband und den Nasenbügel.
Eigentlich baut IMS Tech mit seinen 120 Mitarbeitern in Kleinwinternheim bei Mainz Maschinen für Medizintechnik zur Fertigung von künstlichen Hüftgelenken, Herzkathetern oder Augenimplantaten. Die FFP2-Maskenproduktion wurde vor fast einem Jahr aus der Not geboren.
Damals hat man dann festgestellt, dass es eben ganz, ganz schwierig ist, das auf die Schnelle in diesen Mengen aus Asien herauszukriegen, noch dazu, wenn Asien das selber braucht, und hat gesagt, wir müssen was tun, damit wir diese Abhängigkeit eben nicht mehr haben.
Eiligst wurde in Kleinwinternheim die Maskenproduktion hochgezogen. Normalerweise dauert es 1 bis 2 Jahre, eine komplizierte Maschine zu konstruieren. Für den Aufbau der Maskenproduktion waren nur wenige Monate Zeit. Eine Herausforderung. Auch für die Mitarbeiter, erklärt Projektleiter Tim Klippel.
Und so musste jeder ein bisschen tapfer sein und sich in neue Dinge reinarbeiten und hat auch einen guten Ruck durch die Mitarbeiterschaft gegeben. Alle haben wirklich mitgezogen und dafür gekämpft, dass wir dieses Ziel erreichen.
Inzwischen produziert IMS-Tech 5 Millionen Masken pro Woche auf 20 Produktionslinien. Die meisten davon bei Partnerunternehmen, sogenannten Lohnfertigern in Karlsruhe und Pforzheim, so Geschäftsführer Mehringer Kunz.
Und wenn man das alles zusammennimmt, jetzt die Lohnfertiger und das, was wir hier beschäftigen, dann haben wir über 400 Leute eingestellt.
Masken made in Germany in guter Qualität. Doch auch beim Preis kann sich IMS-Tech gegen die Billigkonkurrenz aus Asien behaupten.
Wenn Sie so eine Maske in China kaufen, dann haben Sie Lohnkosten, auch wenn die niedrig sind, müssen Sie halt doch relativ viele Leute bezahlen, weil da sehr viel manuelle Tätigkeit drin steckt. Und dann muss das Ganze noch transportiert werden mit dem Flieger, mit dem Schiff oder mit dem Zug. Und am Ende des Tages hat man einen Kostenpunkt für solche Masken erreicht, mit dem wir mithalten können oder sogar unterschreiten.
Durch die neuen Corona-Verordnungen wird die Nachfrage weiter steigen. Denn die Maskenpflicht wird verschärft. In Geschäften, Bussen und Bahnen müssen medizinische oder FFP2-Masken getragen werden. IMS-Tech sieht sich dafür gut gerüstet und könnte die Produktion relativ schnell hochfahren.
5 Millionen Masken die Woche ist viel Zeugs. Wir könnten innerhalb von, sagen wir mal 3 Monaten die Kapazität nochmal verdoppeln.
Das war SWR1 Arbeitsplatz, der Podcast. Ich bin Katja Jansen. Danke fürs Zuhören.